In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hören Sie heute einen Vortrag über die linguistischen Aspekte des Genderns mit dem Titel Jeder und jede ist seines oder ihres Glückes Schmiedin. Autor ist Helmut Berschin, emeritierter Professor für romanische Philologie an der Universität Gießen. Das grammatische Geschlecht Genus, das der deutschen Sprache eigen ist, mache durch das generische Maskulinum frauensprachlich unsichtbar, behaupten Befürworter des Genderdeutsch. Dieser Auffassung widerspricht der Autor, denn sprachstrukturelle Merkmale funktionieren ausschließlich innerhalb des Sprachsystems und haben darüber hinaus keine kommunikative Bedeutung.
Der deutschen Sprache werden gewisse Eigenschaften zugeschrieben. Ihr Klang gilt seit Jahrhunderten als hart und rau, die Grammatik als schwierig und der Wortschatz wegen der vielen Wortzusammensetzungen als ungemein produktiv und durchsichtig. 1980 erhielt Deutsch durch die neue Frauenbewegung eine Eigenschaft, die vorher nie zur Debatte gestanden hatte. Es wurde zur Männersprache erklärt. Die Sprachwissenschaftlerin Luise Pusch veröffentlichte damals in einer Fachzeitschrift einen programmatischen Artikel mit dem Titel »Das Deutsche als Männersprache – Diagnose und Therapievorschläge«. Der Begriff Männersprache bedeutet hier nicht, dass nur Männer Deutsch sprechen, sondern dass dessen Sprachstruktur männlich geprägt sei und somit eine männliche Weltsicht vermittle. Um die deutsche Sprache von dieser männlichen Dominanz zu befreien, mussten die kritischen Sprachstrukturen verändert werden. Eine Aufgabe, der sich die sogenannte feministische Linguistik widmete und deren Ergebnis heute als Genderdeutsch hör- und lesbar ist. Dem Genderdeutsch begegnet man vor allem im öffentlichen Raum, wo es von staatlichen oder staatsnahen Einrichtungen verwendet wird. Allerdings meist ziemlich beliebig und unsystematisch. Im privaten Sprachgebrauch spielt es kaum eine Rolle, ebenso wenig in der Zeitungssprache und Literatur. Kurzum, die nun über 40-jährigen politischen Bemühungen um ein geschlechtergerechtes Deutsch konnten die Sprachpraxis der 100 Millionen deutschen Muttersprachler nur wenig verändern. Warum? Diese Frage soll im Folgenden erörtert werden, und zwar in Form eines sprach- und wissenschaftsgeschichtlichen Rückblickes. Zentral für die Bewertung des Deutschen als Männersprache ist das grammatische Geschlecht oder Genus. Deutsch zählt, wie etwa die Hälfte der 7000 bekannten Sprachen der Welt, zu den Genussprachen. Es hat drei Genusklassen, Maskulinum, Femininum und Neutrum. Der Arm, die Hand, das Auge. Bei Substantiven muss man im Deutschen nicht nur das Wort kennen, sondern, um es grammatisch richtig zu verwenden, auch dessen Genus. Man sagt ein großer Arm, aber eine große Hand, ein großes Auge. Grammatisch dient das Genus zur Markierung syntaktisch zusammenhängender Wortgruppen. Eine bedeutungs- oder semantische Funktion hat es in den meisten Fällen nicht. Der Mond ist ebenso wenig männlich wie die Sonne weiblich. Deshalb sind die in der öffentlichen Diskussion oft verwendeten Begriffe männliche bzw. weibliche Form statt Maskulinum und Femininum missverständlich, ja irreführend. In der theoretischen Linguistik hat die grammatische Kategorie Genus keinen guten Ruf. Die Genusregeln seien völlig willkürlich und vernunftlos, urteilte schon 1754 eine französische allgemeine Grammatik, Grammaire générale. 200 Jahre später kam der Schweizer Linguist Charles Baly zu einer ähnlichen Bewertung. Das Genus ist ein sprachlicher Luxus, un luxe linguistique und ohne Logik. Grammatisches Geschlecht, Genus, und biologisches Geschlecht, Sexus, haben im Prinzip nichts miteinander zu tun. Bei genusvariablen Bezeichnungen für Lebewesen, insbesondere für Menschen, besteht im Deutschen allerdings ein gewisser Zusammenhang. Die Femininform, die Abgeordnete, die Reisende, die Chefin, bezeichnet hier exklusiv eine weibliche Person. Ein Mann kann nicht Chefin sein. Die Maskulinform, der Abgeordnete, der Reisende, der Chef, bezieht sich hingegen, je nach Kontext, nur auf Männer oder geschlechtsübergreifend auf Männer und Frauen. Ein unbekannter Täter muss kein Mann sein. Und eine Frau kann durchaus sagen, ich bin der Chef. Die geschlechtsübergreifende Funktion des Maskulinum wird als allgemeines oder generisches Maskulinum bezeichnet. Es kommt vor allem bei Personenbezeichnungen im Plural vor. Wenn von den Bürgern die Rede ist, den Einwohnern oder den Arbeitnehmern, sind im normalen Sprachgebrauch Männer und Frauen gemeint. Der in den 1980er Jahren sich ausbreitende Sprachfeminismus der neuen Frauenbewegung forderte die Abschaffung des generischen Maskulinum, weil es die Frauen unsichtbar mache. Nach der Gleichung 99 Lehrerinnen plus ein Lehrer ergibt 100 Lehrer. Für den Sprachfeminismus gilt das generische Maskulinum, an dem sich übrigens die klassische Frauenbewegung nie gestört hatte, als frauenfeindlich, patriarchalisch und diskriminierend. In einem 2020 vom Duden Verlag veröffentlichten Handbuch geschlechtergerechte Sprache wird es so bewertet. Männer sind durch diese Form, das generische Maskulinum, immer explizit angesprochen und können sich somit in jedem Fall gemeint fühlen. Frauen hingegen sind durch diese Form nicht direkt angesprochen. Sie wissen nie, ob sie in einem konkreten Fall mitgemeint sind und sich also angesprochen fühlen sollen oder ob sie nicht gemeint, also ausgeschlossen sind. Der Ausdruck generisches Maskulinum ist daher sachlich unzutreffend. Es ist nicht möglich, sich geschlechtergerecht auszudrücken und zugleich das generische Maskulinum beizubehalten. Entsprechend dieser Argumentation erschienen zahllose Empfehlungen, Ratgeber und Anleitungen zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch, die in staatlichen oder staatsnahen Institutionen umgesetzt werden mussten. Durchaus mit dem Erfolg, das generische Maskulinum in amtlichen Texten zu reduzieren, allerdings auf Kosten der Lesbarkeit und Kürze, wie folgendes Beispiel aus der Allgemeinen Prüfungsordnung der Universität der Bundeswehr München vom Oktober 2024 zeigt. Unter § 3 Prüfungsausschuss heißt es dort, ich zitiere, der Prüfungsausschuss eines Studienganges besteht aus 5 auf die Dauer von 3 Jahren gewählten Mitgliedern, 3 Professorinnen bzw. Professoren, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und eine Studierende bzw. ein Studierender. Die Dekanin oder der Dekan ernennt für den Prüfungsausschuss eine Schriftführerin oder einen Schriftführer. Die in dieser Prüfungsordnung explizite Nennung von Frauen und Männern, die sogenannte Paarform, ist zwar im Deutschen in der Anrede üblich, zum Beispiel liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber ansonsten sprachökonomisch gesehen überflüssig. Dass die Einwohner einer Stadt, die Kunden eines Supermarktes oder die Besucher eines Museums Männer und Frauen sind, ist selbstverständlich und muss kommunikativ nicht eigens gesagt werden. Die Paarform wirkt deshalb oft stilistisch umständlich und bei häufigem Gebrauch ermüdend. Ratgeber für geschlechtergerechten Sprachgebrauch empfehlen deshalb, soweit möglich, sogenannte geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen zu verwenden, wie Person, Persönlichkeit, Mitglied, Individuum, Mensch, die grammatisch gesehen genusinvariabel sind. Der Ausdruck »die Menschen in Frankreich« ersetzt dann die Franzosen oder die Paarform Französinnen und Franzosen. Die Stadträte werden zu Mitgliedern des Stadtrates und die obersten Führer eines Landes zu Führungspersonen. Politisch besonders beliebt ist die Sammelbezeichnung Menschen, die vor allem von den Grünen gepflegt wird. Zum Beispiel heißt es in ihrem Wahlprogramm 2025 über das Bürgergeld: Es gibt Gründe, warum Menschen auf Bürgergeld angewiesen sind. Viele von ihnen arbeiten, müssen aber mit Bürgergeld aufstocken. Den Menschen, die tatsächlich arbeitslos sind, fehlt es häufig an einer Ausbildung oder sie haben persönliche Schicksalsschläge erlitten. Geschlechtsneutral und genusinvariabel sind auch die Pluralformen von Substantiven, die aus Partizipien gebildet werden. Die Reisenden oder die Beschäftigten. Für eine geschlechtergerechte Sprache wurden in den letzten Jahren zahlreiche, bisher ungewohnte, partizipiale Substantivierungen eingeführt. Die Wählenden statt die Wähler oder Wählerinnen und Wähler, die Forschenden, die Demonstrierenden, die Studierenden und so weiter. Die Stadt Stuttgart nennt ihre Einwohner, um die Paarform Einwohnerinnen und Einwohner zu vermeiden, Einwohnende. Hier stellt sich die Frage der Akzeptanz durch die Sprachgemeinschaft und der Verpflichtung staatlicher Stellen, mit den Bürgern in verständlichem Deutsch zu kommunizieren. Wörter wie Reisende oder Beschäftigte gehören zum allgemeinen Sprachgebrauch. Mitarbeitende schon weniger. Lesende statt Leser oder Leserinnen und Leser wird künstlich. Und Kochende statt Köchinnen und Köche wird ein Deutschsprecher kaum akzeptieren. Die Vermeidung des generischen Maskulinum erfordert, wenn sie systematisch sein soll, vom Sprecher viel Aufmerksamkeit. Man muss laufend auf Personenbezeichnungen achten und zudem auf bestimmte Pronominalkonstruktionen. Jedem das Seine gilt dann nur noch als korrekt, wenn ein Mann gemeint ist. Bei einer Frau müsste es heißen, jeder das Ihre. Und das Bibelzitat »Wer Ohren hat zu hören, der höre« wäre geschlechtergerecht, um zu formulieren in »Wer Ohren hat zu hören, der oder die höre«. Bisher haben wir die Personenbezeichnungen als Einzelwörter behandelt. Sie können aber auch als Teil eines zusammengesetzten Wortes, Kompositum, vorkommen. Allein zum Wort »Bürger« nennt der aktuelle Rechtschreibduden 57 Komposita, bei denen es Erstglied ist, von Bürgeranfrage, Bürgeranwalt, Bürgerbegehren, über Bürgergeld, Bürgerpflicht, Bürgerrecht, bis zu Bürgerversammlung, Bürgerversicherung, Bürgervertreter, Bürgerwehr. Ob bei einer Bürgerwehr auch Frauen Mitglied sind, kann hier offen bleiben. Bei den übrigen Komposita bezieht sich Bürger aber auf Männer und Frauen. Es müsste also geschlechtergerecht durch eine Paarform ersetzt werden. Bürger- und Bürgerinnenversammlung, Bürger- und Bürgerinnenbegehren, Bürger- und Bürgerinnengeld und so weiter. Das geschieht aber nicht. Auch die Grünen, die ansonsten systematisch zu gendern versuchen, klammern die Komposita aus und sagen ungegendert Bürgergeld. Wie kann es sein, dass Frauen, die laut sprachfeministischer Theorie sich beim generischen Maskulinum Bürger fragen müssen, ob sie mitgemeint sind, genau wissen, dass auch sie an einer Bürgerversammlung teilnehmen können und Anspruch auf Bürgergeld haben? Den Begriff Gendern kannte der klassische Sprachfeminismus noch nicht. Das Wort kommt in der Zeitungssprache erst seit den 2000er Jahren vor, zunächst minimal, ab 2010 ansteigend und schießt dann in der Corona-Zeit in die Höhe. Ab 2020 ist Gendern ein Zeitungsthema. Beim Gendern geht es darum, die Geschlechtsidentität von Personen sprachlich abzubilden. Dies wird oft mit dem Sprachfeminismus verwechselt, ist aber im Geschlechtsbegriff grundverschieden. Der Sprachfeminismus der neuen Frauenbewegung setzte zwei biologische Geschlechter voraus, Männer und Frauen. Der Sprachgenderismus hingegen ist nicht binär, sondern geht von einer Vielfalt sozialer Geschlechter aus. In einem Urteil vom 10. Oktober 2017 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, es gebe, wenn auch selten, ich zitiere, eine weitere geschlechtliche Identität jenseits des weiblichen und männlichen Geschlechts und verpflichtete den Gesetzgeber, das Personenstandsgesetz entsprechend zu ändern. Seit 2019 ist deshalb im standesamtlichen Personenregister neben dem bisherigen Geschlechtseintrag männlich bzw. weiblich auch der Eintrag divers möglich. Mit dem dritten Geschlecht verlor der Sprachfeminismus, der ja nur die Geschlechter männlich und weiblich kannte, seine argumentative Basis. Es ging nun nicht mehr um die politische und sprachliche Gleichstellung der Frauen gegenüber den Männern, sondern der anderen Geschlechter, darunter auch Frauen. Diese anderen, nicht männlichen Geschlechter werden neuerdings auch unter der Abkürzung FLINTA zusammengefasst für Frauen, genauer heterosexuelle Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans- und agender geschlechtslose Personen. Das klingt nicht nur kompliziert, sondern ist es auch, weshalb die Friedrich-Ebert-Stiftung der SPD ein eigenes Gender-Glossar in das Internet gestellt hat. Wie sollte man das neue, dritte Geschlecht sprachlich ausdrücken? An sich hätte das traditionelle, generische Maskulinum genügt. 100 Lehrer können durchaus 49 Männer, 49 Frauen und 2 diverse sein. Diese einfache sprachliche Lösung war aber durch den Sprachfeminismus versperrt worden, für den das Maskulinum nur noch männliche Personen bezeichnet. Es wurde deshalb für das dritte Geschlecht zwischen Wortstamm und der Endung innen ein typografisches Sonderzeichen eingeschoben, Unterstrich, Doppelpunkt oder Sternchen. Am verbreitetsten ist heute der Genderstern. 100 Lehrer, Sternchen innen. Die Bedeutung dieses Symbols erklärte 2019 die Universität Bielefeld ihren Studenten so. Die Strahlen des Sternchens, die in verschiedene Richtungen zeigen, stehen für die unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten. Das Gendersternchen bildet Vielfalt ab. In dieser Geschlechtervielfalt, die das Sternchen abbildete, wurden die Frauen allerdings zur Randerscheinung. Viele Sprachfeministinnen, vor allem ältere, lehnen deshalb die Gender-Ideologie ab. Luise Pusch, nun 80-jährig, hält das Gendern mit Stern für einen Irrweg. Zitat: Wir wollten nur eine Sprache, die Frauen nicht im Maskulinum begräbt, aber nicht eine Sprache in der Minderheiten wie Transsexuelle, maximal ein Hundertstel der Bevölkerung, Mehrheiten wie Frauen, über 50% der Bevölkerung, verdrängen. Die Gender-Ideologie definierte auch den Feminismus um. Im Rechtschreibduden von 2020 bedeutete Feminismus noch: Richtung der Frauenbewegung, die ein neues Selbstverständnis der Frau und die Aufhebung der traditionellen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau anstrebt. 4 Jahre später, 2024, lautet im Duden die Definition von Feminismus genderkorrekt und militant: Bewegung, die für die Gleichberechtigung aller Geschlechter, vor allem von Frauen, kämpft. von Frauen zu Flinta, so könnte man diese Umdefinition von Feminismus zusammenfassen. Der Genderstern kam zunächst nur in geschriebenen Texten vor. Für seine Verbreitung musste er auch ausgesprochen werden. Aber wie? Man macht vor der Femininendung des gegenderten Wortes eine kurze Pause. LehrerInnen. Im zweiten deutschen Fernsehen konnte man diese Aussprache am 5. Januar 2020 zum ersten Mal in einer Nachrichtensendung hören. In dem Satz: Legen Sie die Prophezeiungen der ExpertInnen bitte auf keine Goldwaage. Standard ist diese Sprechweise in den Nachrichten nicht geworden. Man hört sie nur ab und zu, wobei die Genderpause oft so kurz ist, dass die Hörer zum Beispiel statt BürgerInnen die Femininform BürgerInnen verstehen. Zur Akzeptanz des sprachlichen Genderns gibt es zahlreiche Umfragen, die tendenziell zum gleichen Ergebnis kommen. Die große Mehrheit der Deutschen lehnt es ab. Am meisten befürworten das Gendern die Wähler der Grünen, 45%, am wenigsten die von Union und AfD, unter 10%, und die Nichtwähler, unter 5%. Der stärkste Faktor für die Akzeptanz des Gendersterns ist allerdings nicht das Wahlverhalten, sondern eine politische Grundeinstellung. Je stärker jemand für staatliche Eingriffe und Vorgaben eintritt, desto wahrscheinlicher befürwortet er die Einführung des Gendersterns. Nun war die Corona-Zeit 2020 bis 2022 eine Zeit massiver staatlicher Eingriffe in den Lebensalltag, und genau in dieser Zeit machte der Genderstern Karriere. 2020 beschlossen die Grünen ein Parteiprogramm, das nicht mehr mit der Paarform gendert, sondern durchgängig mit Stern. Im vorpolitischen Raum breitete sich der Genderstern aus. In Programmheften der Volkshochschulen, Italienisch für Anfänger, Sternchen innen, auf Schrifttafeln der Museen, in Verlagsprospekten, bei der öffentlichen Kommunikation von Deutscher Bahn, Lufthansa und Kirchen. Gendern wurde zum Gesinnungs- und Bekenntnissymbol nach dem Grundsatz: Mit Gendern die Welt verändern. Zum Guten. Diese plötzliche Verbreitung des Genderns im öffentlichen Raum überraschte dessen Protagonisten. Der Anglist Anatol Stefanovic, der noch 2017 in einer Streitschrift mit dem Titel »Warum wir politisch korrekte Sprache brauchen« fast verzweifelt appelliert hatte, endlich zu gendern, schrieb 2021 in einem Zeitungskommentar, dass es die gesprochene Version des Gendersternchens in Talkshows und Nachrichtensendungen schaffen würde, hätte vor einem Jahr niemand vermutet. Kommunikativ funktioniert das Gendern wie ein Parteiabzeichen. Es erlaubt, den Sprecher politisch einzuordnen. Von links bis zu Ausläufern der Mitte, aber keineswegs rechts. Man muss dieses sprachliche Bekenntnissymbol auch nicht ständig im Mund führen, also systematisch gendern. Es genügt ein gelegentliches, selektives Gendern, wozu sich besonders Routineformeln wie Bürger und Bürgerinnen eignen, wobei die Feminin-Endung innen häufig nur noch ansatzweise artikuliert wird, Bürger und Bürgeri. Systematisches Gendern beherrschen nur wenige. Dass ein so kompliziertes Formulierungsverfahren sich im allgemeinen Sprachgebrauch durchsetzt, ist ausgeschlossen, weil eine einfache grammatische Alternative besteht, das generische Maskulinum. In der Alltagssprache, der Nächste bitte, jeder weiß das, kommt es laufend vor, und auch politisch genderfreundliche Medien wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder die Süddeutsche Zeitung verwenden das generische Maskulinum viel häufiger als gegenderte Formen. Für das generische Maskulinum gibt es im Deutschen keine kommunikativ effiziente Ersatzform. Das einfachste Mittel, das schon Luise Pusch vorschlug, wäre ein generisches Femininum, das jedoch nur auf der lexikalischen Ebene vorkommt. Wer sagt, in der Nacht sind alle Katzen grau, schließt die Kater mit ein. Grammatisch gibt es im Deutschen keine Alternative zum generischen Maskulinum. Goethes Vers aus dem Schluss von Faust II: Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen, lässt sich dichterisch nicht in den oder die können wir erlösen umformulieren. Das Gendern, gleichgültig in welcher Form, ist deshalb eine Notlösung. Diese Notlösung kommt aber inzwischen im öffentlichen Sprachgebrauch, nicht im privaten, so häufig vor, dass sich für viele die Frage stellt: Gendern oder nicht gendern? Wer öffentlich gendert, legt ein sprachliches Bekenntnis ab, vergleichbar dem deutschen Gruß der nationalsozialistischen Bewegung. Dieser drückte zunächst die Gruppenzugehörigkeit aus, dann, nach der Machtergreifung 1933, die kommunikative Vorherrschaft im öffentlichen Raum. Wer den deutschen Gruß verweigerte, machte sich politisch verdächtig. Es war deshalb besser mitzumachen. Dieser soziale Zwang wirkt ähnlich beim Gendern. Wer in bestimmten Berufen und Sprechsituationen nicht gendert, muss mit Konsequenzen rechnen. Andererseits, bei übermäßigem Gendern riskiert er nicht ganz ernst genommen zu werden. Am besten ist es deshalb, ab und zu eine gegenderte Formulierung in die Rede einfließen zu lassen. So halten es die meisten Moderatoren im Rundfunk, wobei negativ bewertete Personenbezeichnungen grundsätzlich nicht gegendert werden. Terroristen, Antidemokraten, Steuerbetrüger, Totalverweigerer beim Bürgergeld treten nur in der Maskulinform auf. Ebenso beleidigende Personenbezeichnungen wie Deppen oder Idioten. Vorläufiges Fazit: Gendern ist heute keine sprachliche Frage mehr, sondern eine politische, allerdings keine frauenpolitische. Es geht nur noch um Macht, genauer symbolische Macht im öffentlichen Raum. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bestimmte in Artikel 3 Absatz 2 kurz und bündig: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ihre faktische Gleichstellung im sozialen Leben kam in der alten Bundesrepublik allerdings erst Ende der 1970er Jahre auf die politische Agenda, was schließlich 1994 zu folgender Ergänzung dieses Artikels führte: Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Als bestehender Nachteil konnte man auch das generische Maskulinum werten. Jedenfalls passte die These von der Männersprache Deutsch, also der sprachlichen Benachteiligung der Frauen, symbolisch sehr gut zur Gleichstellungsdebatte und wurde deshalb politisch vom Gesetzgeber schon vor der Grundgesetzänderung aufgegriffen. 1980 beschloss der Bundestag, Stellenangebote müssten geschlechtsneutral ausgeschrieben werden. In Stellenanzeigen setzte sich daraufhin die Paarform durch, meist in abgekürzter und schwierig aussprechbarer Form: Wir suchen eine /N, examinierte /N, Krankenschwester /Pfleger als Leiter /Leiterin. Heute sind diese Doppelformulierungen arbeitsrechtlich nicht mehr zwingend. Nach der Anerkennung eines dritten Geschlechts genügt auch die Maskulinform der Berufsbezeichnung mit dem Klammerzusatz männlich-weiblich-divers, abgekürzt M/W/D. 1979 erhielten die Ausbildungsverordnungen eine jeweils eigene Berufsbezeichnung für Männer und Frauen: Bäcker, Bäckerin, Kaufmann, Kauffrau, was von der damaligen Bundesregierung als Beitrag zur Verbesserung der Berufswahlchancen für Frauen begründet wurde. In der Folge wurden auch akademische Grade und die Dienstgrade der Beamten geschlechtsspezifisch. Doktor, Doktorin, Regierungsrat, Regierungsrätin, Studiendirektor, Studiendirektorin. Die frauenspezifischen Titel fanden unter den Betroffenen nicht nur Zustimmung. In einer Anhörung des Bundestags 1988 zur Gleichstellung von Mann und Frau in der Rechtssprache berichtete eine Sprachwissenschaftlerin: Frauen der älteren Generation sagen ganz offen, ich möchte nicht, dass Frau Direktorin da steht. Wie schaue ich denn aus? Das ist doch etwas Schlechteres. Ich bin Frau Direktor und darauf bin ich stolz. Auch Frauen der jüngeren Generation ist diese Sichtweise nicht fremd. Die Schriftstellerin Nele Polacek, geboren 1988 in Ost-Berlin, berichtete 2020: Vor einigen Wochen unterhielt ich mich mit einem Journalistenkollegen und sagte, ich als Schriftsteller. Der Journalist unterbrach mich: Schriftstellerin. Da fiel es mir wieder ein. Ich bin ja kein Schriftsteller, ich bin ja eine Frau. So ist es vielleicht nicht gemeint, aber so fühlt es sich an. Übrigens führte auch Luise Pusch vor ihrer sprachfeministischen Wende die Berufsbezeichnung im Maskulinum. In ihrer Habilitationsschrift 1978 schrieb sie: Das weiß ich aus eigener Erfahrung als Deutschlehrer. Die eigene Berufsbezeichnung für Frauen ist inzwischen im allgemeinen Sprachgebrauch ziemlich üblich geworden. Aber die Entwicklung hätte auch anders verlaufen können. In der DDR war für und unter Frauen die Berufsbezeichnung im generischen Maskulinum ganz normal. Nach der Wiedervereinigung 1990 konnte man bei Auswahlgesprächen für Stipendien ost- und westdeutsche Studentinnen an einem einfachen sprachlichen Merkmal erkennen. Nach ihrem Berufsziel befragt, sagten die westdeutschen Frauen meistens: Ich werde Lehrerin, Ärztin, Rechtsanwältin. Die Ostdeutschen hingegen immer: Ich werde Lehrer, Arzt, Rechtsanwalt. An das Gendern der Rechtssprache wagte sich die Politik lange nicht. Das Grundgesetz verwendet durchgängig das generische Maskulinum, zum Beispiel in Artikel 2. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Jeder hat das Recht auf Leben. Auch in den Vorschriften des Bürgerlichen und Strafgesetzbuches stehen die Personenbegriffe, sofern sie sich nicht exklusiv auf Frauen beziehen, im Maskulinum: der Gläubiger, der Schuldner, der Täter, der Anstifter. Über die Strafe für den Anstifter steht in § 26 des Strafgesetzbuches: Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat. Dass Personenbezeichnungen in der Maskulinform für beide Geschlechter gelten, legte schon das römische Recht fest. Daran hat sich in der Rechtssprache bis heute wenig geändert. 2020 versuchte das deutsche Justizministerium, in einem Gesetzestext das generische Maskulinum durch das Femininum zu ersetzen. Es handelte sich um einen Gesetzentwurf zum Insolvenzrecht, in dem alle Akteure sprachlich in weiblicher Form, so die Diktion des Ministeriums, auftreten. Als Gläubigerin, Schuldnerin, Insolvenzverwalterin, Geschäftsleiterin und so weiter. So lautete § 61 Absatz 2b: Eine Geschäftsführerin haftet den Gläubigerinnen für die Verbindlichkeiten der Schuldnerin. Der Gesetzentwurf wurde wie üblich anderen Ministerien zur Stellungnahme übersandt, darunter dem für die Verfassung zuständigen Innenministerium. Dieses erhob keine sachlichen Einwände, aber sprachliche. Die Personenbezeichnungen in der Femininform würden dahingehend interpretiert, dass, ich zitiere, das Gesetz möglicherweise nur für Frauen oder Menschen weiblichen Geschlechts gilt und damit möglicherweise verfassungswidrig ist. Daraufhin wurde das Gesetz sprachlich überarbeitet und im generischen Maskulinum formuliert. Mit dem Versuch, die grammatischen Regeln der Genussprache Deutsch zu ändern, hatte sich das Justizministerium übernommen. Die Grammatik einer Sprache ist ein zu komplexes System, um von oben mit Aussicht auf Erfolg reformiert werden zu können. Schon die alten Römer wussten, dass der Staat keine Macht über die Grammatik hat und pflegten zu sagen, Caesar non est supra grammaticos, wörtlich übersetzt, der Kaiser steht nicht über den Grammatikern. Was sagten die Grammatiker, modern gesprochen die Sprachwissenschaftler, zur Männersprache Deutsch? Zunächst wenig, denn die These, eine grammatische Kategorie, hier das generische Maskulinum, diskriminiere die Frauen, erschien der Fachwelt als abwegig. Es ging ja nicht um Stilfragen, also konkrete sprachliche Äußerungen, die durchaus diskriminierend sein können, sondern um eine strukturelle Eigenschaft des Sprachsystems, das unabhängig vom einzelnen Sprecher besteht und das alle, die Deutsch sprechen oder schreiben, benutzen müssen. Deshalb hatten die Gründerinnen der deutschen Frauenbewegung auch kein Problem mit dem generischen Maskulinum. Helene Lange, die 1901 ein vierbändiges Handbuch der Frauenbewegung herausgab, schrieb im Vorwort: Wer das Handbuch als Ganzes betrachtet, dem werden sich eine Reihe von Schlussfolgerungen aufdrängen. Den Gegner der Frauenbewegung, darunter gab es auch Frauen, wird die Tatsache, dass sie in allen Kulturländern mehr oder weniger spontan erwacht und sich entwickelt, einen Beweis ihrer kulturellen Notwendigkeit liefern. 1974, fast ein Dreivierteljahrhundert später, beginnt das Frauenhandbuch von Lore Breuer mit der Feststellung: Herausgeber und Autoren, die meisten waren Frauen, sind davon ausgegangen, dass Frauen zunächst einmal wissen müssen, welche gesetzlichen und beruflichen Möglichkeiten ihnen offen stehen. Die Möglichkeit Unternehmerin wird in dem Handbuch folgendermaßen definiert: Frauen, die nicht landwirtschaftliche Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten als Eigentümer, Miteigentümer oder Pächter aktiv leiten, sind Unternehmerinnen. Weder in dem Frauenhandbuch von 1901 noch in dem von 1974 kommt das Thema Geschlecht und Sprache überhaupt vor. Erst die neue Frauenbewegung machte es zum Problem. Genauer, sie übernahm es aus den USA, wo bereits seit Anfang der 1970er Jahre über Sexismus in der Sprache diskutiert wurde. Der Sprachfeminismus in Deutschland, einige seiner Protagonistinnen hatten in den USA studiert und gelebt, erkannte nun, welche enorme politische Symbolkraft im generischen Maskulinum der deutschen Grammatik steckte. Diese polit-symbolische Seite der Sprache war einer Sprachwissenschaft fremd, die in erster Linie untersucht, wie die Sprache als Regelsystem funktioniert. So gibt es Sprachen mit oder ohne grammatisches Genus. Und die Genussprachen haben 2 bis 20 Genusklassen mit jeweils eigenen Gebrauchsregeln. Wer dies in Verbindung mit dem ethischen Begriff Gerechtigkeit bringt, wie es der Sprachfeminismus und Genderismus tun, verlässt die Ebene der Wissenschaft. Ist es zum Beispiel gerecht, dass im Deutschen Kinder allgemein geduzt werden, Erwachsene aber nicht, und eine junge weibliche Person, das Mädchen, grammatisch als Neutrum gilt? Nun ist Mädchen sozusagen automatisch Neutrum, denn alle Substantive mit der Endung chen stehen im Neutrum, so wie alle Substantive auf keit Femininum sind, also auch die Männlichkeit. Für empirisch arbeitende Sprachwissenschaftler ist die Frage nach der Gerechtigkeit einer grammatischen Regel absurd. Warum sollte man sich damit beschäftigen? Es lohnte auch nicht, gegen einen Staat anzukämpfen, der die sprachliche Gleichstellung mit der Abschaffung des generischen Maskulinum unbedingt wollte und abweichende Meinungen im Hochschul- und Forschungsbereich sanktionieren konnte, durch Entzug der Fördermittel, Stellenstreichungen oder keine Beförderung. Die öffentliche wissenschaftliche Kritik am Genderdeutsch ist deshalb erst seit einigen Jahren lauter geworden und stammt meist von der Generation emeritierter Professoren, gegen die es keine Sanktionen mehr gibt. Kritik am Genderdeutsch, zumindest indirekte, kommt neuerdings auch von staatlicher Seite, genauer von einigen Bundesländern, die im Schulunterricht die Verwendung des Gendersterns und anderer Gender-Sonderzeichen verbieten. Hintergrund dafür ist die orthografische Bewertung dieser Zeichen durch den 2004 gegründeten Rat für deutsche Rechtschreibung, dem Vertreter aller deutschsprachigen Staaten angehören. Der Rat befasste sich mehrmals mit der Genderschreibung und betonte zuletzt 2024 in einer Stellungnahme, dass, ich zitiere, Sonderzeichen im Wortinneren wie Asterisk, Genderstern, Unterstrich, Gendergap, Doppelpunkt oder andere, die die Kennzeichnung aller Geschlechtsidentitäten vermitteln sollen, nicht zum Kernbestand der deutschen Orthographie gehören und nicht in das amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung aufgenommen werden können. Dieses amtliche Regelwerk gilt im deutschsprachigen Raum verbindlich. Wenn der Genderstern darin nicht vorkommt, ist seine Verwendung als Rechtschreibfehler zu werten. Einige Bundesländer haben deshalb das schriftliche Gendern in Schulen verboten. Relativ unauffällig. In Bayern wurde das Verbot zu einem medialen Ereignis. Nach der Landtagswahl vom Oktober 2023, in der das Thema Gendern keine Rolle gespielt hatte, erklärte Ministerpräsident Söder in einer Regierungserklärung unerwartet, »Für Bayern steht fest, mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil, wir werden das Gendern in Schulen und Verwaltungen sogar untersagen.« Daraufhin erhob sich ein landesweiter Proteststurm mit Unterschriftenaktionen und den Stellungnahmen vieler Institutionen. Vom Landesverband Bayern des Katholischen Deutschen Frauenbundes über das Kompetenzzentrum Gender und Diversity der Technischen Hochschule Nürnberg, dem Koordinierungskreis SOGI, sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten, bis zum Promotionskolleg für Intersektionalitätsstudien der Universität Bayreuth. 3 Monate später beschloss das bayerische Kabinett, die, ich zitiere, Gendersprache mit Sonderzeichen im amtlichen Schriftverkehr zu verbieten. Schüler-Sternchen-Innen ist im staatlichen Bereich nicht mehr erlaubt. Die Paarform Schüler und Schülerinnen kann aber weiter geschrieben werden. Es handelt sich also nicht um ein allgemeines Genderverbot, sondern ein Gender-Zeichenverbot, das nur die Schriftsprache betrifft und hier besonders den auffälligen Gender-Stern. Das Verbot ist in der Sache vernünftig. Die Schriftsprache wird in der Schule unterrichtet. Dabei den Genderstern einbeziehen, würde den Schriftsprachenerwerb unnötig komplizieren. Die Schüler müssten dann ja 2 Sprachen lernen, Standarddeutsch und Genderdeutsch. Weshalb also die Aufregung, die Presse sprach von Kulturkampf und Krieg der Sterne über dieses Verbot. Vermutlich hatte die gut verletzte Gender-Community erkannt, dass ohne staatliche Rückendeckung Genderdeutsch eine Gruppensprache bleiben wird. Kurz, eine Sprache für Bekenner, aber nicht, wie Standarddeutsch, eine Sprache für alle. Die bayerischen Zeitungen berichteten über die Proteste gegen das Genderverbot mit viel Verständnis. Eine Regensburger Gymnasiallehrerin brachte es mit dem Ausspruch »Söder versaut mir die Osterferien«, das Verbot trat am 1. April 2024 in Kraft, sogar auf die Titelseite eines Boulevardblattes. Allerdings forderte kein Kommentator ein Gendergebot. Warum? Die bayerischen Zeitungen selbst gendern grundsätzlich nicht, vermutlich weil ihre Leser und Käufer das nicht akzeptieren würden. Und falls doch, dann mit der alten feministischen Paarform. Anders gesagt, die bayerische Presse befolgte das Genderzeichenverbot schon, bevor Schulen, Hochschulen und Verwaltungen es befolgen mussten. Welche Zukunft hat das Gendern? Im allgemeinen Sprachgebrauch keine. Das generische Maskulinum, das im Deutschen seit einem Jahrtausend besteht, wird auch im nächsten Jahrhundert üblich sein. Systematisches Gendern war und ist zu kompliziert. Es kann aber als identitätsstiftendes Gruppensymbol noch lange überleben, weil Gruppen, die es als ideologische Fahne benutzen, medial und politisch einflussreich sind. Bei einer Änderung des politischen Rahmens geraten aber solche sprachlichen Identitätsabzeichen schnell außer Gebrauch. Die Anrede Bürger, französisch citoyen, beziehungsweise Bürgerin, citoyenne, die in der französischen Revolution üblich wurde, überlebte die Revolutionszeit nicht. Und auch das allgemeine Duzen, das die Revolutionäre 1793 im Namen der Gleichheit einführten, verschwand rasch. In Deutschland endete 1945 schlagartig der deutsche Gruß mit dem Ende des Dritten Reichs, ebenso wie mit dem Ende der DDR. Genosse als militärische Anrede. Genosse Major wurde zu Herr oder Frau Major. Vielleicht wird das Gendern aber bald von einer anderen politsprachlichen Mode abgelöst. Könnte man die viel beklagte Spaltung der Gesellschaft nicht dadurch beseitigen, dass wir in der Anrede alle du zueinander sagen? Wenn Gendern die Gleichstellung der Frau fördert, müsste doch ein allgemeines Du den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken, und das ohne Kosten. Im Unterschied zum Gendern gäbe es dabei auch keine sprachpraktischen Probleme. Duzen können alle Deutschsprecher. Man muss es nicht wie Gendern eigens lernen. Kehren wir zum Ausgangspunkt der sprachlichen Gender-Debatte zurück. Das Deutsche als Männersprache. Diese Kennzeichnung, die Luise Pusch 1980 in die wissenschaftliche Diskussion einbrachte, war damals neu. Nicht aber die sprachtheoretische Überlegung, die dahinter steckte, nämlich: eine Sprache beeinflusst das Bewusstsein ihrer Sprecher und deren Blick auf die Welt. Diese These vom Weltbild der Sprache tritt erstmals Mitte des 18. Jahrhunderts auf und wurde dann von Wilhelm von Humboldt systematisch ausgebaut. 1836, ein Jahr nach seinem Tod, erschien sein sprachphilosophisches Hauptwerk mit dem Titel »Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechtes«. Für Humboldt war die menschliche Sprache nicht nur ein Kommunikationssystem, das Gedanken, modern gesprochen Informationen, übermittelt, sondern ein Organ des Denkens selbst. Zitat: »Die Sprache ist nicht bloß die Bezeichnung des unabhängig von ihr geformten Gedanken, sondern selbst das bildende Organ des Gedanken. Sprache ermöglicht also erst das menschliche Denken, allerdings nur in eine bestimmte, durch die Sprachstruktur vorgegebene Richtung. Die verschiedenen Sprachen der Völker zeigen für Humboldt deshalb unterschiedliche Weltansichten, was den jeweiligen Volkscharakter prägt. Humboldts Theorie vom Weltbild der Sprache fand besonders in Deutschland Anklang und wurde in der Germanistik bis in die 1960er Jahre gepflegt. Entsprechend begann der gymnasiale Lehrplan für das Fach Deutsch des Landes Rheinland-Pfalz damals mit dem sprachphilosophischen Satz: »Der Mensch begreift und ordnet die gegenständliche und geistige Wirklichkeit in der Muttersprache.« Zur Ordnung dieser Wirklichkeit gehört auch die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Und hier kann man, entsprechend der Theorie vom Weltbild der Sprache, das generische Maskulinum als Zeichen der Unterordnung deuten, wie es der Sprachfeminismus tat. Aber stimmt diese Theorie? Falls ja, würde unser Denken durch die jeweilige Muttersprache nicht nur geprägt, sondern auch begrenzt. Humboldt erklärte hierzu: Jede Sprache setzt dem Geiste derjenigen, welche sie sprechen, gewisse Grenzen und schließt, insofern sie eine gewisse Richtung gibt, andere Richtungen aus. Beim generischen Maskulinum ist die Richtung aber offensichtlich nicht zwingend vorgegeben. Der Sprachfeminismus beweist doch, dass man auch in andere Richtungen denken kann und drückt es auch sprachlich aus. Die Sprache setzt also den Gedanken keine Grenzen. Die Stellung der Frau in der Gesellschaft hängt nicht davon ab, ob die Landessprache das generische Maskulinum kennt oder nicht. In Europa sind zwei nicht-indogermanische Sprachen, Finnisch und Ungarisch, Nicht-Genussprachen. Außerhalb Europas zum Beispiel Türkisch, Chinesisch, Japanisch. Es gibt in diesen Sprachen nur eine Form der Personenbezeichnung. Sie ist geschlechtsneutral und würde dem Ideal der Gender-Ideologie entsprechen. Aber ist die Gleichstellung der Frau oder gar des dritten Geschlechts in den Staaten, wo diese genuslosen Sprachen Landessprache sind, weiter fortgeschritten als in den deutschsprachigen Staaten? Grundsätzlich gilt: Sprachliche und außersprachliche Wirklichkeit sind zweierlei. Sprachstrukturelle Merkmale funktionieren innerhalb des Sprachsystems und haben darüber hinaus keine kommunikative Bedeutung. Sie werden von den Sprechern sozusagen automatisch verwendet, ohne sich dabei etwas zu denken. Man kann natürlich in diese Sprachstrukturen etwas hineininterpretieren und dann das generische Maskulinum als Männerherrschaft werten oder die Franzosen für vergangenheitsbewusster als die Deutschen halten, weil es im Französischen 4 Vergangenheitsformen gibt, im Deutschen aber nur 3, ich sang, habe gesungen, hatte gesungen. Aber solche Interpretationen gehören in den Bereich Fiktion. Sie analysieren nicht die Sprachwirklichkeit, sondern erzählen über sie eine Geschichte. Auch wenn die Geschichte von der Männersprache Deutsch sehr gut ankommt, bleibt sie doch eine Erzählung oder, wie man heute in der Politik gerne sagt, ein Narrativ. Abschließendes Fazit: Die Männersprache Deutsch lässt sich mit empirisch-linguistischen Methoden nicht nachweisen. Sie ist ein leerer Begriff. Im Rahmen der Meinungsfreiheit hat aber jeder und jede das Recht, daran zu glauben und seinen oder ihren Glauben durch Gendern zu zelebrieren. Man sollte aber diesen politischen Glauben nicht als Wissen ausgeben oder gar Wissenschaft.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie den Essay »Jeder und jede ist seines oder ihres Glückes Schmied in« von Professor Helmut Berschin. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast verfügbar.